wie ich schon so super angekündigt wurde. Ich habe leider keinen Presenter, daher muss ich jetzt so drücken. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Ich möchte erst einmal auf die Grundlagen eingehen. Also was möchten wir überhaupt tun? Wie sehen unsere Daten aus, die wir danach haben? Und wie können wir sie dann auch weiterverarbeiten? Und danach möchte ich auf unterschiedliche Scan-Typen eingehen. Das ist einmal der Next-Engine-Scanner, den wir im FabLab da haben. Der steht da vorne, das graue Teil. Und dann haben wir noch zwei Kinect-Kameras. Die hier zickt leider gerade ein bisschen rum, weil mein Kollege den Rechner neu aufgesetzt hat. Ich fürchte, da können wir heute kein Live-Bild sehen. Und da vorne ist nochmal die Kinect V1. Und am Ende nochmal die Fotogrammetrie, also wie man dann mit Fotos Objekte aufnehmen kann. 3D-Scannen, wie eben schon angekündigt wurde, man möchte eigentlich einfach Objekte der realen Welt in die digitale Welt abbilden. Und dafür hat man verschiedene Formen. Entweder man hat Laserscanner oder Kameras und dahinter stecken halt unterschiedliche Algorithmen, die ich heute ein bisschen erzählen möchte. Man unterteilt ganz grob erstmal in aktive und passive optische Verfahren. Bei aktiven Verfahren ist es so, dass wir eine zusätzliche Lichtquelle haben. Das bedeutet, im Scanner selbst ist irgendeine Lampe, die verwendet wird, oder eben auch ein Laser oder eine Infrarot-LED oder Lampe. Hier bei dem aktiven Verfahren wird das Objekt bewegt und die Kamera bleibt fest. Bei dem optisch-passiven Verfahren ist das jetzt andersrum, wie bei der Fotogrammetrie. Das bedeutet, das Objekt steht in der Mitte und wir nehmen aus vielen verschiedenen Perspektiven ein Bild auf und später werden wir dieses Bild wieder rematchen, sodass man dann die verschiedenen 2D-Perspektiven aus den Fotos in ein 3D-Objekt umwandeln kann. Gut, hier noch einmal so eine kleine, was es noch alles gibt. Wir haben natürlich noch mechanische Verfahren. Das bedeutet, wir haben hier beispielsweise einen Fräser, der das Objekt zerstört und dabei vermisst. Wir haben aber auch Messköpfe, das sieht man auf Messen immer ganz, ganz gut, die dann das Objekt und die verschiedenen Teile abfahren. Dann haben wir natürlich die Ultraschallverfahren. Hier wird ja eben mit Schall abgetastet. Ihr kennt das wahrscheinlich alle vom Arzt oder von der Schilddrüse etc. Und dann natürlich auch die radiologischen Verfahren. Bedeutet dann CT- oder MRT-Geräte. Darauf möchten wir heute aber nicht eingehen. Wir bleiben bei den optischen Verfahren. Bedeutet einmal die passiven und die aktiven. Ja. Als Form nach dem 3D-Scan bekommen wir eine Punktwolke. Hier wird unser Objekt, das sieht man hier so ein bisschen, eigentlich bewegt die sich auch und ist nicht so verzerrt, aber das macht jetzt nichts, haben wir eine Matrix oder eben einen langen Vektor aus unseren verschiedenen Punkten im Raum, die einfach jeweils aus einer x, y und z-Koordinate bestehen. Wenn man sich das dann anschaut, sieht man häufig so einen bunten Punktewust, den kann man sich dann auch umrechnen in Polygonmodelle, dass man eben das Objekt aus unterschiedlichen Dreiecken darstellt, die ja eben einfach die Verbindung zwischen diesen Punkten sind. Aber so die typische Ausgabe von unseren Scan-Daten ist erstmal diese Punktwolke im Raum. Kommen wir direkt zum ersten Scanner. Das ist der da vorne, der Next Engine. Dort sind 4 Laser verbaut, die das Objekt optisch abtasten können. Es ist ein aktives Verfahren. Das bedeutet, unser Objekt wird hier auf einem Drehteller montiert. Der Scanner befindet sich in einem festen Abstand zu diesem Drehteller und hier wird entsprechend das Objekt gedreht. Entweder wird nur der kleine gedreht oder man kann den eben auch abmontieren und entsprechend den anders anbringen, wenn man größere Objekte scannen möchte. Und diese 4 Laserstreifen tasten dann entsprechend dieses Objekt ab. Und da das Gerät genau weiß, um welchen Winkel er jetzt diesen Teller gedreht hat, kann er dann später das Objekt im Dreidimensionalen wieder zusammensetzen. Beim Next Engine wissen wir leider nicht genau, welche Laser dort verbaut sind oder welche Algorithmen dahinter stehen. Das ist bei der Kinect gleich anders, weil die Firma einfach nicht so offen damit umgeht. Wir haben aber eine Genauigkeit von 0,127 mm und eine Dichte hier von 268 Kilopoints per Inch. Von der Größe kann man so, ja, von so kleinen Objekten bis hin zum Breakdancer-Helm ungefähr alles einscannen. Und man kann eben auch 360-Grad-Scans machen, bedeutet das ganze Objekt einmal machen. Bei der Kinect, ich habe jetzt hier zwei Versionen mitgebracht, die haben beide unterschiedliche Algorithmen. Ich möchte mit der Kinect V1 anfangen, das ist die, die da vorne steht. Die funktioniert mit dem Streifenlichtverfahren, also mit einer aktiven Triangulation. Was das genau ist, das erkläre ich euch jetzt gleich. Erst einmal, was haben wir in der Kinect überhaupt drin? Wir haben einmal einen Infrarotprojektor, dass wir eben ja, Infrarotpunkte auf unsere Objekte projizieren können. Wir haben eine Infrarotkamera, die unser reflektiertes Licht wieder aufnehmen kann. Wir haben eine RGB-Kamera, dass wir dann später auch eine farbliche Textur auf unseren 3D-Körper legen können. Und wir haben ein Dreiachs-Akzelerometer, was uns immer die jeweilige Lage der Kinect wiedergeben kann, damit wir zum Beispiel den Winkel von der Neigung von der Kinect genau angeben können. Dann ist noch zusätzlich ein Mikrofonarray darin. Das brauchen wir jetzt zum Scannen erst einmal nicht. Das kommt einfach, weil die Kinect ja eben für die Xbox, für die Spielekonsole entwickelt wurde. Ist es drin, aber zum Scannen brauchen wir es nicht. Bei der Kinect wird eine Punktwolke generiert, die dann später zu einem Tiefenbild führen soll. Das zugrunde liegende Verfahren ist hier die Triangulation. Und ich dachte eigentlich, diese Folie, ach nee, die kommt erst danach. Okay. Genau. Bei der Triangulation funktioniert das eigentlich ähnlich wie bei unseren Augen, also bei unserem optischen System. Man hat zwei Kameras oder entsprechend ein anderes optisches Erkennungsverfahren. Ja, und durch diese zwei Perspektiven der Kameras kann man eben also auf die dreidimensionale Lage des Objektes im Raum schließen. Zugrunde liegt, dass wir hier einmal die beiden Kameras haben und wissen, in welchem Abstand diese Kameras sich zueinander befinden. Zudem wissen wir hier, den Winkel, also hier Alpha und Beta, ist gegeben, eben einfach durch unseren Versuchsaufbau oder durch den Kameraaufbau in dem Scanner. Und hier können wir dann durch eine einfache Triangulation auf den Punkt im Raum schließen. Hier haben wir jetzt aber immer noch nur einen Punkt bestimmt und wir möchten ja eine ganze Fläche, also eine ganze Ebene im Raum bekommen. Erst einmal sind bei der Kinect dann keine optischen Kameras verbaut, sondern die Infrarotkameras. Hier haben wir jetzt einfach einmal, da oben sieht man es, die Kamera durch den Infrarotprojektor ersetzt und können dann eben hier dieses Dreieck bilden, um entsprechend wieder unsere Position genau bestimmen zu können. Die Kamera, also das Licht wird dann auf unser Objekt gestrahlt, dort reflektiert und durch diese Form des Objektes können wir dann eben die Punkte im Raum zurückberechnen. Hier haben wir jetzt noch das Problem, dass ja, wir haben ein Objekt im Raum. Wir haben zum Beispiel einfach zwei Kreidestücke. Eine befindet sich hier und die andere Kreide befindet sich hier. Unsere beiden Kameras nehmen jetzt hier, also die eine Kamera nimmt diesen Punkt beispielsweise der Kreide und die andere Kamera nimmt den Punkt hier hinten von der Kreide. Und unser System weiß jetzt nicht, befinde ich mich nun hier im Raum oder befinde ich mich hier hinten im Raum. Hierfür wird ein sogenannter kodierter Lichtansatz eingesetzt. Das bedeutet, die Kamera macht jetzt nicht nur ein Bild mit diesem definierten Streifenmuster, was wir kennen, sondern sie macht mehrere Bilder hintereinander, wobei sich die Streifen immer verändern. Das sieht man hier ein wenig. Das heißt, hier, das ist jetzt so ein Ansatz, da verdoppeln sich die Streifen einfach immer. Und durch hier diesen genauen binären Code, also wir haben erst einfach nur schwarz und weiß und wissen dann, okay, der Punkt ist hier in der schwarzen Fläche reflektiert worden, das bedeutet, wir bekommen eine Null. Im nächsten Bild haben wir dann entsprechend weiß, schwarz und wissen dann, okay, es sitzt wieder im schwarzen Feld, bedeutet, wir haben eine Null. Und eben über diesen binären Code können wir am Ende auf ja, die genaue Ebene von unserem berechneten Punkt rückschließen. Bevor ich jetzt mit dem Time of Light weitermache, möchte ich einmal hier diesen einen Scan, das haben wir mit der Kinect V1 gemacht. Das ist Bjarne, ein Kommilitone von mir, kann ich auch gerne einmal rumgeben. Der stand in der Mitte und wir sind mit der Kinect entsprechend um ihn herumgelaufen und haben ihn dann im Dreidimensionalen eingescannt. Und dann am Ende auch mit dem 3D-Drucker ausgedruckt, wie man sieht. So, die können wir gleich auch. Die hier sind mit der Kinect V2 jetzt eingescannt. Das ist einmal mein Hund, den wir auch in die Mitte gesetzt haben. Der musste dann 30 Sekunden sich nicht bewegen. Und wir sind mit der Kinect einmal drumherum gelaufen. Kann ich auch gerne einmal rumgehen. So, die Kinect V2, das ist jetzt diese hier. Die funktioniert nochmal ein wenig anders. Hier wird auf das Triangulationsverfahren verzichtet und ein etwas genaueres Abtastverfahren noch einmal verwendet. Erst einmal wieder, was haben wir in der Kamera drin? Wir haben wieder einen Infrarotsensor und eine Infrarotkamera und wir haben auch wieder eine RGB-Kamera, damit wir am Ende auch eine farbliche Darstellung unseres Objektes haben. Zudem haben wir jetzt wieder auch das Mikrofonarray, was wir nicht benötigen. Was wegfällt, ist einmal das Accelerometer, weil bei diesem Verfahren jetzt die genaue Orientierung der Kamera nicht mehr wichtig ist. Bei der Triangulation mussten wir genau wissen, in welchem Winkel sich unser System befindet, damit eben diese Berechnung noch funktioniert. Das entfällt jetzt hier bei der V2. Für diese Kamera wird das sogenannte Time-of-Flight-Verfahren verwendet. Das ist einfach nur ähnlich wie der Ultraschall. Wir senden einmal einen Infrarotpuls aus. Dieser wird an unserem Objekt reflektiert und über die verstrichene Zeit zwischen Senden und Empfangen dieses Infrarotpulses können wir eine Tiefe bestimmen, wo sich unser Objekt genau befindet. Hier habe ich nochmal ein etwas detaillierteres Bild. Die Tiefe berechnet sich eben, weil wir uns im Raum der Lichtgeschwindigkeit befinden, durch den Phasenunterschied des gesendeten und des ankommenden Signals. Die Formel hier sieht man noch einmal, ist eben einmal die halbe Lichtgeschwindigkeit, weil wir eben einmal das Signal hinschicken und wieder zurück. Und dann hier der Phasenunterschied, also der Unterschied, wie die Wellenlängen sich treffen, durch 2π mal die Frequenz von unserem Licht. Der Praxisteil weiß ich jetzt nicht, ob er uns mag. Nein, es sieht nicht so aus, als mag er uns. Na gut, das ist natürlich schade, dann fällt das jetzt leider weg. Ah, jetzt mag sie uns vielleicht doch. Ich hatte eben extra Windows nochmal neu gestartet und dann wollte er unbedingt Updates machen. Das ist keine gute Idee, Windows neu zu starten. Nee, okay, er mag uns heute nicht. Na gut, dann tut's mir leid. Fällt leider einmal weg. Ein etwas anderes Verfahren ist dann noch die Fotogrammetrie. Hier haben wir jetzt erstmals ein passives Verfahren. Das bedeutet, unser Scanner bringt kein eigenes Licht mit und unser Objekt bleibt auf jeden Fall immer starr im Raum. Und wir gehen mit der Kamera um das Objekt rum und geben dann später eben Rückschlüsse über die Orientierungen dieses Objektes im Raum. Man kann das mit unterschiedlichen Kameras machen. Es bieten sich natürlich immer Spiegelreflexkameras an, weil wir da die Sensoren und die Abstände der CMOS-Chips auf den Sensoren genau kennen. Mit Handykameras funktioniert das teilweise auch schon. Da gibt es bestimmte Scan-Apps. Allerdings sind die dann nicht ganz so genau wie mit einer Spiegelreflexkamera. Hier ist einmal der Löwe vom Holstentor, den wir mit einer Spiegelreflexkamera aufgenommen haben und dann später wieder zusammengesetzt haben oder von der Software zusammen haben setzen lassen und mit dem 3D-Drucker ausgedruckt haben. Zur Fotogrammetrie. Wir haben eben in der Mitte unser Objekt. Ich bin wirklich sehr traurig, dass ich keinen Laserpointer habe. Und wir nehmen jetzt dieses Objekt aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Kameraperspektiven auf. Das Problem ist jetzt, dass unser System oder unsere Software nicht weiß, in welchen Perspektiven oder in welchen Orientierungen die Kamera sich genau befunden hat. Das bedeutet, wir müssen es später wieder zurückrechnen, was ja eigentlich eine ziemlich komplexe Aufgabe ist. Ziel ist es, bestimmte Punkte auf unserem Objekt zu finden. Bedeutet, markante Punkte zu definieren, wo wir sagen, ich habe dich in diesem Kamerabild erkannt und in diesem Kamerabild erkannt, also lege ich euch entsprechend im dreidimensionalen Raum wieder übereinander. Hierfür gibt es viele, viele unterschiedliche Softwarelösungen, die teilweise auch nicht ganz günstig sind. Wir haben einfach mal ein paar ausprobiert, haben sehr viel Frustration erfahren, weil die alle irgendwie nicht gut funktioniert haben und sind am Ende bei Fotoscan von Agisoft gelandet. Da kostet, glaube ich, die Studentenversion 80 € oder so. Die haben wir aber drüben im Lab auf dem Rechner auch installiert. Also wenn ihr da mal mitarbeiten möchtet, könnt ihr jederzeit vorbeikommen und einfach ja, das mal ausprobieren. Dann gibt es noch eine Handylösung, One-to-3D Catch von Autodesk. Hier kann man mit dem Handy einfach um ein Objekt rumfahren und es wird einem dann das 3D-Modell ja, wiedergegeben. Es ist ein bisschen, ja, teilweise ungenau, aber so, wenn man nur mal schnell irgendwas zum Eingescannten haben möchte, funktioniert das auch. Die App ist kostenlos, also das kann man auch einfach ausprobieren. Dann haben wir noch einmal Micmac. Das ist aus einer Masterarbeit entstanden, dieses Programm. Und damit haben wir auch teilweise gute Ergebnisse erzielt. Für die Fotogrammetrie haben wir eigentlich immer eine ähnliche Pipeline. Wir haben erstmal unsere Bilddatenerfassung, bedeutet, wir müssen unsere Fotos schießen oder unser Video machen und dann später die Fotos daraus extrahieren. Wir müssen dann irgendwelche Merkmale aus diesen Bildern herausbekommen. Und am Ende müssen wir diese Merkmale dann zuordnen. Also einfach sagen, mein Objekt befindet sich hier im Raum, ich habe hier einen blauen Punkt, in der Kamera, also Perspektive ist der Punkt hier, in der nächsten befindet er sich hier ein wenig schräg. Das bedeutet, die Kamera wird sich in diesem Winkel irgendwie über dem Objekt befunden haben. Ja, zu den Fotos, da muss man dann auch ein wenig aufpassen, um wirklich gute Ergebnisse zu erhalten. Da haben wir auch viele, viele graue Haare bekommen. Man sollte zum einen gucken, dass die Intensitätswerte möglichst ähnlich sind. Bedeutet, dass wir jetzt nicht im grellen Sonnenlicht fotografieren, wo die eine Seite zum Beispiel von einem Schatten überlagert ist und die andere nicht. Oder dass wir dann, ja, Handys machen das ganz gerne. Die regeln dann automatisch die Tiefenschärfe von den Fotos. Und dann sind die einen Fotos ja, ein bisschen unschärfer im Hintergrund, ein bisschen schärfer im Vordergrund oder die Helligkeit wird automatisch geregelt. Und dann haben wir ein dunkleres und ein helleres Bild, wie man es hier zum Beispiel sieht. Hier haben wir dann einen sehr dunklen Hintergrund, hier wieder einen sehr hellen Hintergrund. Und damit hat oder haben manche Algorithmen eben entsprechend wieder Probleme. Wichtig ist außerdem, dass wir natürlich formstabile Objekte haben, bedeutet Objekte, die einfach immer gleich bleiben. Wenn wir jetzt ja, eine Lavalampe oder so einscannen wollen würden, die sich die ganze Zeit bewegt, weiß der Algorithmus natürlich nicht, was er mit den unterschiedlichen Daten anfangen soll und ja, mischt dann diese Fotos irgendwie sinnlos zusammen. Dann sollte man natürlich auch schauen, dass das Objekt nicht transparent ist, bedeutet, dass das Licht auch schön an dem Objekt reflektiert wird. Wir haben teilweise die einzuscannenden Objekte dann mit Babypuder angemalt, weil sonst das Licht einfach irgendwie diffus bricht oder wenn die Fläche spiegelnd ist, dann ja, streut das halt in alle Richtungen und wir bekommen wieder schlechtere Scanergebnisse am Ende. Dann muss man natürlich darauf achten, dass man überlappende Einzelaufnahmen hat. Also so eine gute Rekonstruktion funktioniert so ab 50 Bildern aufwärts, eher so um die 300 Bilder. Weil wenn wir ein Objekt jetzt nur hier aus vier Perspektiven fotografieren, haben wir natürlich keinen Überlap. Und wie soll der Algorithmus das am Ende dann wieder zusammensetzen? Da braucht er schon ein paar mehr Informationen. Dann müssen auch noch die EXIF-Daten bekannt sein. Das bedeutet die Sensordaten unserer Kamera. Ja, bei den Spiegelreflexkameras oder so kann man die entweder nachgucken oder sie stehen auch meistens bei den Fotos mit dabei. Wenn man das mit einem Handy macht, muss man zuerst ein Kalibrierungsfoto aufnehmen. Also dann bekommt man irgendein vordefiniertes und Schachbrettmuster, was man abfotografieren muss, woraus diese Sensordaten dann irgendwie geschätzt werden. Aber hier bekommen wir natürlich wieder eine Ungenauigkeit rein. Der nächste Punkt ist dann die Bildzuordnung. Bedeutet, wir müssen irgendwie Punkte finden, die in unserem Objekt einmalig sind, wo wir sagen können, dieser Punkt befindet sich immer auf der Oberseite unseres Objekts, sodass wir dann die verschiedenen Kameras einfach daraus rechnen können. Hierfür gibt es jetzt unterschiedliche Algorithmen, die diese sogenannten Features finden. Und ja, es bietet sich hier meistens an, nochmal eine Vorverarbeitung der Bilder zu machen, beziehungsweise viele Algorithmen machen diese Vorverarbeitung eigenständig. Das bedeutet einfach, dass wir zum Beispiel sehr stark unser Bild kletten. Hier ist vielleicht der Witz, man denkt, okay, wir nehmen die Spiegelreflexkamera, um super hoch und gut aufgelöste Bilder zu haben. Aber im Endeffekt rechnet sich die Software das auf wenige Pixel herunter, um eben noch in annehmbarer Zeit irgendetwas auf die Beine zu stellen. Dafür wird häufig eine Auflösungsreduktion, zum Beispiel mit einer Gauss-Pyramide, gemacht. Das möchte ich jetzt nicht genauer nochmal ausführen, aber auf jeden Fall wird das Bild immer kleiner gemacht, aber man kann mit jedem kleinen Bild wieder auf die Endgröße des Bildes zurückrechnen. Hier ist ein Bild einmal von dem sogenannten Preview-Operator. Man sieht hier, dass im Bild automatisch unterschiedliche Features, also Merkmalspunkte, erkannt wurden. Es ist hier einmal ganz besonders diese Schrift in dem Buch. Aber was wir auch sehen, ist, dass wir viele Punkte haben, die einfach irgendwie sonst wo im Raum schweben und die eigentlich überhaupt nicht zu unserem Objekt gehören. Hier ist jetzt natürlich die Kunst zu sagen, welche Punkte sind gut erkannt und welche sollten wir lieber verwerfen. Mögliche Features sind entweder besonders markante Punkte, die wir in unserem Objekt haben oder in unseren Bildern erkennen können. Dann natürlich starke Kanten. Also wenn wir jetzt ein schwarzes Objekt unter einem weißen Hintergrund haben, haben wir natürlich immer eine sehr starke Kante, die wir erkennen können. Und ja, wie gesagt, auch markante Eckpunkte. Also wenn wir die zweite Ableitung von einem Bild sehen, also berechnen, dann bekommen wir noch einmal so besonders markante Überlappungen von unserem Bild. Da habe ich jetzt leider kein Foto mehr zu, das hätte ich mal machen können. Genau, und wenn man dann aus dieser zweiten Ableitung die Determinante betrachtet, hat man entsprechend seine guten Eckpunkte. Was ist jetzt ein gutes Feature? Es sollte natürlich einzigartig sein, das heißt, es sollte nicht tausendmal in unserem Bild gefunden werden oder in unserem Objekt, weil dann wissen wir immer noch nicht, ob er jetzt hier oder hier sitzt. Es sollte invariant gegenüber Verzerrung sein. Bedeutet, wenn wir die Kamera jetzt ein wenig schräger über unserem Objekt halten, dann sollte dieser Punkt trotzdem noch erkannt werden. Und es sollte natürlich auch robust gegenüber Rauschen sein. Wenn wir jetzt als unseren Feature-Punkt irgendein Rauschen, was im Bild vorhanden ist, erkennen, was zufällig am besten noch verteilt ist, dann können wir da natürlich auch kein Objekt zurückrechnen. Dann bekommen wir am Ende nur Pixelmatsch raus. Das passiert öfter, als man glaubt oder öfter, als man möchte, aber das möchte man natürlich nach Möglichkeit vermeiden. Hier mögliche Operatoren sind einmal der SIF, der Scale Invariant Feature Transform, der Preview und der Surf Operator. Das sind jetzt tatsächlich Algorithmen, die in Echtzeit funktionieren, die auch oft zur Objekterkennung verwendet werden und ein bisschen weniger zur wirklich, ja, also das sind gute Algorithmen, die wirklich in Echtzeit uns Features finden, die auch robust gegenüber einer Rotation sind. Also wenn wir jetzt unser Objekt hier hätten und ein wenig drehen, wie das Buch vorhin, würde er dieses Feature hier hinten trotzdem noch erkennen. Das ist für uns natürlich super, wenn wir die Kamera ein wenig schräger halten über dem Objekt, weil wir ja aus allen möglichen Perspektiven dieses Foto machen möchten, kann er diesen Feature-Punkt trotzdem noch finden. Schwierig wird es dann bei der merkmalsbasierten Zuordnung. Bedeutet, wir haben jetzt 100 oder 500 Features in unserem Bild gefunden oder in unseren verschiedenen Bildern. Und wir müssen jetzt sagen, der Punkt A in diesem Bild ist der Punkt A in dem anderen Bild. Und hier ist wirklich das, wo jetzt unser Rechner sich 3 Stunden verabschiedet und irgendwie versucht, ein Objekt aus den unterschiedlichen Bildern wieder zusammenzusetzen. Dieser Matching-Prozess, ja, schlägt auch öfter mal fehl, wenn man die Bilder falsch aufgenommen hat. So nach 2 Stunden sagt er dann, nee, ich habe keine Lust mehr, ich stürze jetzt ab. Das ist dann natürlich sehr, sehr unschön. Aber im Grunde, was im Hintergrund passiert, hinter dieser Merkmalsfindung, wir möchten einfach nur eine Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Feature-Punkten, also zwischen den gleichen Feature-Punkten in unterschiedlichen Bildern finden. Mögliche Ähnlichkeitsmaße ist hier einmal die SSD, die Summe quadratischer Differenzen. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, das kommt in sehr, sehr vielen Algorithmen vor. Dann einmal die Kreuzkorrelation und Mutual Information. So, ach so, ein Praxisteil, den gibt es jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Und da der Praxisteil Kinect weggefallen ist, sind wir jetzt auch leider ein wenig schneller durch. Daher haben wir jetzt aber Zeit für viele, viele Fragen. Ja, dann gibt es Fragen. Ja?
Jetzt bei dem Kinect zum Beispiel, findet da die Verarbeitung der Daten, findet die schon im Gerät selber statt und da werden einfach nur ein Haufen Rohdaten dann an die Rechner weitergegeben, wer dann die Verarbeitung macht?
Auf der Kinect selbst findet nichts statt. Also sie hat wirklich nur ihre Emitter. Es findet eine kleine Vorverarbeitung statt. Aber so wirklich die Informationen aus den Daten, also die Zusammensetzung, die passiert dann später in der Software vom Rechner.
Die Software vollständig alleine oder kann ich ihm dann irgendwo so Hilfestellung geben, dass ich schon sage, der ist also zwei identische Punkte, damit er schon einen Anfang hat, damit es schneller, einfacher, besser.
Ja, das macht man tatsächlich. Das ist vor allem bei der Software von diesem Programm ganz markant. Man kann ihm so 3D-Landmarks praktisch setzen, die man auf unterschiedlichen markanten Punkten hinsetzt und ihm sagt, okay, hier sind diese Landmarken, die ich gefunden habe, nehmen die als Grundwahrheit für den Matching-Prozess. Und dadurch, ja, wenn man diese Landmarken halt sehr schön und fein setzt, hat er schon mal einen Anhaltspunkt, wo er genauer gucken kann, der Algorithmus. Und dadurch geht unsere Rechnung natürlich auch wieder schneller. Ja?
Kannst du zu dem Time of Flight bei der V2-Variante noch was erzählen? Der Sensor sieht ja wahrscheinlich nicht tatsächlich den Phasenversatz zum Beispiel.
Nee, der Sensor erkennt erstmal nur irgendwelche Werte. Also unsere Kamera oder emittiert erstmal unser Licht. Hier sieht man das. Dieses Infrarotlicht jetzt im Fall der Kinect wird von unserem Objekt reflektiert und kommt dann entsprechend wieder zu unserer Kinect zurück. Hier wird es jetzt nicht von der Kamera, sondern von einem extra Sensor erfasst. Und hier haben wir jetzt natürlich das Problem, dass Wellen sich gegenseitig auch auslöschen können. Bedeutet, wir müssen unterscheiden, haben wir jetzt hier 2 Wellentäler, die zusammenkommen, bedeutet, wir hätten eine doppelt so hohe Amplitude von unserem Wert. Oder im schlimmsten Fall befindet sich eben ein Wellenberg und ein Wellental zusammen, weil dann sehen wir nämlich einfach gar nichts mehr. Über diesen Phasenunterschied, also hier ist es halt wichtig, dass wir die Frequenz richtig wählen, mit der dieses Licht emittiert wird, weil wir sonst eben diese Interferenzauslöschung haben und nichts sehen. Der Sensor erfasst jetzt einfach nur das Licht und wir berechnen dann entsprechend über die Zeit, die verstrichen ist, wo wir das Licht ausgesendet haben und das Licht entsprechend wieder empfangen haben. Ja, in welcher Phase sich unsere Signale, also unsere Wellen befinden. Ja, also was wir wissen, wir kennen die Frequenz, bedeutet, wir wissen den Ablauf, wie das hier ist. Wenn wir 2 Wellenberge haben, haben wir eine doppelt so hohe Signalamplitude. Und hierüber können wir dann eben sehen, wie hoch ist unser Wert, der zurückkommt. Und darüber können wir dann rückschließen, wie diese Phasenverschiebung war. Aber der Sensor selbst merkt das nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob in der Kinect schon direkt, kann ich eigentlich nur vermuten, irgendein Mikroprozessor drin sitzt, der eben einfach ja, hier diese Tiefe schon berechnet. Also am Ende haben wir einfach ein Tiefenbild von unserem Raum. Das hätte man dann auch im Beispiel schön gesehen, aber ja, leider funktioniert das nicht.
Ja? Könnten Sie kurz mal auf das letzte Bild von Ihrem Vortrag zurückgehen?
Das so?
Ja, genau.
Ja.
Wie gesagt, momentan erstmal nicht dieser letzte Punkt.
Mutual Information? Genau, der Mutual Information ist einfach ein Ähnlichkeitsmaß, was auf einem gemeinsamen Histogramm beruht. Bedeutet, wir haben, da habe ich wunderschöne Folien in der Vorlesung gehabt, ja, wir haben von beiden Bildern eine Art Histogramm, wo wir einfach unsere unterschiedlichen Intensitätswerte aufgezeichnet haben. Und von dem anderen Bild haben wir entsprechend wieder unsere Werte als Histogramm dargestellt. Was wir uns jetzt anschauen, ist einfach nur, wie ähnlich sind sich diese unterschiedlichen Container, in die wir praktisch unsere Pixel gesteckt haben. Also vielleicht nochmal zum hier, das ist dann jeweils eine Anzahl n an Punkten oder an Pixeln, die einen gewissen Helligkeitswert aufweisen. Also jetzt zum Beispiel alle Pixel, die den Wert 100 haben, werden hier aufgezählt und das sind jetzt zum Beispiel ja, 200 Pixel in unserem Bild haben einen Intensitätswert von 100. Beziehungsweise nicht, ja, die 100 wäre dann hier falsch, die müsste hier stehen, 100 bis 120 zum Beispiel. Hier wird also einfach nur die Helligkeitsverteilung unserer Pixel im Bild, wenn wir jetzt ein schwarzes Pixel haben, haben wir entsprechend einen ja, Grauwert von 0 und wenn wir einen hellen Pixelwert haben, haben wir einen Grauwert von 255. Und hier wird jetzt einfach geguckt, wie viele helle und dunkle Pixel haben wir überhaupt in unserem Bild. Und dann wird anhand dieser beiden Bilder eine Tabelle erstellt, ja, wo dann wo wir dann einordnen können, wie viele Grauwerte im Bereich 100 bis 120 sind es in diesem Bild, wie viel sind es in diesem Bild und anhand dieser, ja, dieser Ähnlichkeiten der Histogramme haben wir dann eben eine Ähnlichkeit unserer beiden Bilder, die wir als Bewertung nehmen können. Beziehungsweise nicht der ganzen Bilder, sondern eben nur von einem kleinen Bereich im Bild, was dann ja, betrachtet werden soll. Hat das ein bisschen beantwortet?
Klein wenig.
Okay. Danke. Da sieht man hier, deswegen, die war irgendwie in der falschen Reihenfolge, diese Folie. Hier sieht man von der Kinect V1, ist das, meine ich? Ja, genau. Die emittiert jetzt eben so ein Punktmuster, wo sie genau weiß, wie viel Abstand zwischen den unterschiedlichen Punkten sind und um dann später zu rechnen, legt sie sich hier so kleine Patches, also so kleine Vierecke in das Bild rein und kann dann eben bestimmen, dieses Punktmuster sieht anders aus als dieses Punktmuster, um dann entsprechend diese Ebene richtig zuordnen zu können. Ja, weitere Fragen? Ja?
Ja, ich habe noch eine Frage zu der Methode, wo man das mit einer Kamera macht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die genau heißt. Hilft das was, wenn man zum Beispiel ein Blatt Papier mit geometrischen Formen unter das Objekt, was man einscannen will, legt, damit die Kamera dann bessere Anhaltspunkte hat?
Das kommt natürlich immer auf den Algorithmus an, den man haben möchte, also den man am Ende einsetzt. Bei den meisten ist es natürlich gut, wenn man einen möglichst diffusen Hintergrund hat oder ein Blatt Papier. Man muss dem, also wenn man ein genormtes Blatt praktisch dahinter legt, wo man genau weiß, okay, mein Punkt ist hier, dann muss man das dem Algorithmus natürlich auch irgendwie mitteilen. Das machen viele Handyscan-Programme so, dass sie wirklich ein verzerrtes Schachbrettmuster irgendwie mitliefern, was man ausdrucken muss, wo man sein Objekt dann reinstellt. Aber es kommt halt immer auf den Algorithmus an, den man am Ende verwendet. Die meisten Ansätze basieren aber eher auf diesen Features, weil ja, man nicht immer davon ausgehen kann, dass der Nutzer jetzt wirklich das so druckt und es eigentlich auch nicht so viel besser funktioniert, so in der Praxis. Also das ist dann meistens so eher die Handy-Anwendung, wenn man nicht weiß, wie die Sensoren wirklich aufeinander abgestimmt sind. Ja?
Macht das einen Unterschied, ob ich Objekte von außen oder von innen betrachte? Also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel in der Medizintechnik, ich will den Darm oder sowas untersuchen und man möchte da eine 3D-Animation zu haben. Und mein Endoskop daran funktioniert das dann genauso, wie wenn ich jetzt, sag mal, von außen ein 3D-Bild vom Körper erstelle?
Gut, beim medizinischen Bereich hat man jetzt natürlich noch den Unterschied. Ja, also bei unserem optischen Verfahren können wir noch von außen abtasten. Also wir haben unser Objekt und bestrahlen es irgendwie mit Licht und gucken uns einfach diese Verformung oder die Zeit, die dieses Licht gebraucht hat, an, um Rückschlüsse auf unsere Geometrie setzen zu können. Wenn man sich im Inneren des Körpers etwas anschauen möchte, braucht man dann eher die radiologischen Verfahren oder eben ein Ultraschallverfahren. Beim Endoskop wird jetzt kein 3D-Volumen wirklich erzeugt, weil wir eben einfach nur eine Kamera, also wir haben erstmal nur eine Kamera, das bedeutet, wir können nicht eine doppelte Sicht auf unser Objekt haben und damit haben wir auch keine Position im Raum. Und wir wissen natürlich auch nicht, also dieses Endoskop bewegt sich ja nicht um ein Objekt herum zum Beispiel oder das Objekt bewegt sich nicht um das Endoskop herum, sondern wir fahren irgendwie dann durch den Darm oder die Speiseröhre lang. Da wird beim Endoskop erstmal kein 3D-Volumen generiert. Das wird dann wirklich bei Aufnahmen wie einem Ultraschall, wo einfach Schallwellen in den Körper eingestrahlt werden, am Gewebe unterschiedlich reflektieren und wie beim Time-of-Flight-Verfahren auch dann eben dieses Tiefenbild im Inneren des Körpers eingesetzt wird. Ja, und bei den radiologischen Verfahren hat man dann nochmal was anderes, dass dann ja entsprechend das Gewebe beim CT die Strahlung absorbiert oder resorbiert und je nachdem, welche Stellen was absorbiert haben, also aufgenommen haben von der Strahlung. Das heißt, wir sehen ja einen schwarzen Punkt in unserem Bild am Ende vom Röntgenbild oder sie haben es resorbiert. Das bedeutet einfach durchgelassen und wir sehen, dass unsere Röntgenstrahlung durch den Körper durch ins auf die Folie gekommen ist, sodass wir dann da keinen Knochen zum Beispiel hatten.
Wie sind denn bei den einzelnen Verfahren die jeweiligen Toleranzen, Fehlertoleranzen, die Sie jetzt so vorgestellt haben?
Es kommt bei der Fotogrammetrie etc. natürlich immer sehr stark auf die Kamera an, die man verwendet. Toleranzenwerte habe ich jetzt nicht, aber am genauesten ist natürlich hier unser Laser-Upscan-Verfahren, weil wir eben genau unsere Laser kennen, also unsere Wellenlänge kennen, die wir haben. Wir haben genau die Orientierung von dem Drehteller. Dafür dauert dieses Verfahren aber auch mit am längsten. Also so ein Scan dauert ungefähr eine halbe bis eine Stunde. Und bei der Kinect haben wir natürlich ein sehr fliegendes Verfahren. Also meistens steht das Objekt oder sitzt in der Mitte und wir gehen mit der Kinect 30 Sekunden lang um das Objekt rum. Also hier bei den Hunden oder auch bei Piane sind wir eben 30 Sekunden mit der Kamera drumherum gelaufen. Bedeutet, es funktioniert sehr schnell, aber ist dadurch halt wirklich nicht genauer. Also bei dem Next Engine haben wir eine Genauigkeit. Da war er. 0,127 mm. Aber da kommt die Kinect lange nicht hin. Aber dafür, es ist halt ein anderer Zweck. Es ist für die Spieleentwicklung. Die Kinect V2 kann beispielsweise sehr, sehr gut auch Bewegungen erkennen. Und jetzt erkennen, habe ich meine Hand so rumgedreht oder so rumgedreht. Die ist halt einfach für einen anderen Anwendungszweck. Also wenn man wirklich was ganz genau vermessen möchte, würde man nicht auf die Kinect zurückgreifen.
Ja? Wo kommt bei der Kinect V1 die Abhängigkeit von der Orientierung her? Du hast gemeint, das ist irgendwie sehr wichtig, dass die ausgerichtet ist. Woran liegt das?
Ja, das ist eben einfach ein bisschen unsere Triangulation, weil wir, natürlich unsere Winkel von den Kameras zueinander kennen müssen. Und hier, so richtig wichtig ist es jetzt wirklich nicht. Das sind dann wirklich nur noch mal ganz feine Ausrichtungen. Das steht da vorne. Aber dass wir eben jetzt sagen können, es ist eigentlich nur eine Unterstützung jetzt für unseren Algorithmus in diesem Fall. Für die Bewegungserkennung macht das dann nochmal einen anderen Sinn, aber Für unseren Fall ist das wirklich nur ein kleiner Richtwert. Ob wir jetzt zum Beispiel oben etwas drauf schauen oder ob unser Lichtkegel frontal auf unser Objekt geht. Also das ist eigentlich nur eine kleine Hilfe. Wir brauchen es nicht wirklich, um zu triangulieren, weil sich eben der Winkel hier zwischen unserem Emitter und der Kamera nicht verändert. Und wir diese Basislänge immer haben und dadurch auch den Winkel immer gleich haben. Aber es ist einfach eine Hilfe, um dieses Korrespondenzproblem eben zu lösen. Ja, weil, also vielleicht, ich glaube, das ist auch nicht so richtig rübergekommen. Wenn wir jetzt zwei Objekte haben, wir haben zum Beispiel hier einen Kreis und wir haben hier weiter hinter in die Tafelebene rein noch einen Kreis. Unsere Kameras möchten jetzt eben schön triangulieren, bedeutet, wir haben hier unsere feste Basislänge B. Und die eine Kamera sieht sich dieses Objekt an, sagt, hey, cool, ich habe was gefunden. Die andere Kamera guckt sich dieses Objekt an und sagt, hey, ich habe den gleichen Punkt gefunden. Dann haben wir natürlich ein Problem, weil das hier nicht wirklich unser gleiches Objekt war. Und da ist es natürlich ganz gut zu wissen, schaue ich jetzt frontal hierauf oder schaue ich leicht von oben hierauf. Aber es ist nur eine kleine Unterstützung. Es ist, ja, später wird es eben über diese Streifen kodiert, ob wir uns jetzt wirklich hier befinden oder ob die Kamera wirklich auch auf diesen Punkt schaut. Ja. Gut, weitere Fragen? Ja, ich glaube...